Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören die 6 Uhr Informationen von heute Morgen mit diesen Themen. Der Fall Xamax. Wie ist die Liga künftig vor dubiosen Investoren zu schützen? Dazu Heinrich Schifferle, der Präsident der Swiss Football League, im heute Morgen Gespräch. Absage an ein gigantisches Energieprojekt. US-Präsident Obama will die Ölpipeline zwischen Kanada und Texas vorerst nicht bauen. Und Auftakt zu den Solothurner Filmtagen. Wir sprechen mit der neuen Madame Solothurn, mit der 34-jährigen Seraina Rohr. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Im Studio sind Brigitte Kramer und Andrea Just mit den Nachrichten.
Die 2600 Kilometer lange Ölleitung von Kanada bis zum US-Bundesstaat Texas kann vorerst nicht gebaut werden. Präsident Obama kritisierte, seine Regierung habe nicht genügend Zeit für Abklärungen gehabt. So sei etwa unklar, wie sich die Pipeline auf die Gesundheit der Anwohner oder auf die Umwelt auswirken würde, so Obama. Im Zusammenhang mit dem Fall Hildebrand hat der Thurgauer SVP-Kantonsrat und Anwalt Hermann Ley eingeräumt, er habe die drei veröffentlichten Bankauszüge von Philipp Hildebrand bearbeitet, allerdings nur formal, damit sie auf eine Seite passten, sagt er gegenüber Telezüri. Ley soll die Kopien der Bankauszüge von einem IT-Angestellten der Bank Sarasin erhalten haben. Die zusammengestellten Auszüge waren später bei der Weltwoche abgedruckt worden. Er gilt als einer der größten Mafia-Prozesse, den die Schweiz je hatte. 215 Millionen Stangen Zigaretten sollen zwischen 1996 und 2000 via Montenegro nach Italien geschmuggelt worden sein. Kuriere sollen dann das eingenommene Bargeld von über 1 Milliarde Franken in die Schweiz gebracht haben. Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona forderten die Ankläger des Bundes für die 9 Angeklagten nun Haftstrafen von bis zu 4,5 Jahren. Die italienische Regierung will vorläufig keine staatlichen Einrichtungen privatisieren, um Schulden abzubauen. Das sagte Regierungschef Mario Monti bei einer Konferenz an der Londoner Börse. Mit Privatisierungen würde momentan nicht genügend Geld in Italiens Staatskasse fließen, weil das wirtschaftliche Umfeld schlecht sei, so Monti weiter. Anders in Griechenland. Dort will die Regierung etwa 9 Milliarden Euro einnehmen, indem sie Staatsunternehmen privatisieren. Der geständige norwegische Attentäter Anders Behring Breivik wehrt sich gegen eine zweite psychiatrische Untersuchung. Das sagte der Anwalt des 32-Jährigen gegenüber einer norwegischen Tageszeitung. Breivik hatte vergangenen Sommer bei 2 Anschlägen in Norwegen 77 Menschen getötet. Danach hatten ihn 2 Rechtspsychiater als psychotisch und schizophren eingestuft und damit als nicht straffähig. Die Notenbank in Brasilien hat erneut den Leitzins gesenkt von 11% auf 10,5%. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2010. Die Notenbank reagiert damit auf die weltweit trüben Konjunkturaussichten. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.579 Punkten plus 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.655 Punkten plus 1,2%. Der Dollar wird zu 93,94 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2077 Franken beziehungsweise zu 1,2857 Dollar. Das Wetter im Norden oft bewölkt, aber nur selten nass. Vorsicht, in der Früh Glatteisgefahr. Tagsüber in den Alpen sonnige Abschnitte, im Süden zeitweise sonnig. Windig bei 5 bis 9 Grad.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Bulat Chagayev, der Besitzer des Fußballclubs Neuenburg Xamax, gibt sich trotzig. Xamax werde weiterspielen, trotz des Lizenzentzugs, kündigte er an. Er will das Urteil der Swiss Football League anfechten. Allerdings zeigen die Reaktionen auf den Lizenzentzug, Bulat Chagayev steht in der Kritik. Er sei ein falscher Retter gewesen, er habe den Club in kürzester Zeit ruiniert. Gefordert ist nun die Liga. Sie muss dafür sorgen, dass es solche Fälle nicht mehr gibt. Wir sprechen nun mit Heinrich Schifferle. Er ist Präsident der Swiss Football League. Heinrich Schifferle, guten Morgen. Ärgert es Sie, dass Sie den Fall Xamax nicht haben verhindern können?
Guten Morgen, Herr Kramer. Natürlich ärgert es mich, dass ein Fall wie Xamax eingetreten ist. Dass wir ihn nicht verhindern konnten, liegt in der Natur der Sache. Es war bis anhin nicht möglich, solche Handänderungen bei Aktiengesellschaften zu überprüfen und zu verhindern.
Also Sie sprechen das, die verschärfteren Regelungen an, dass neu, wenn ein Besitzerwechsel auch während der Saison stattfindet, dass man dann die Lizenz neu überprüft.
Genau. Wir haben ja relativ bald gemerkt, dass das in Neuenburg etwas speziell läuft und haben sehr bald festgestellt, dass die Dokumente und Unterlagen nicht geliefert werden, wie sie müssten. Aus diesem Grund haben wir Ende November unsere Statuten und Reglemente angepasst und das wird uns in Zukunft ermöglichen, solche Fälle zu verhindern.
Es war aber doch so, dass Herr Tschagajew Sie ziemlich lange hinhalten konnte. Offenbar reichte es bisher, wenn jemand sagt, er habe die Millionen, um einen Club zu besitzen, zu führen.
Ja, wissen Sie, wir sind ja in einem Rechtsstaat und auch unsere Liga ist rechtsstaatlich organisiert. Wir haben Fristen, wir haben Termine und daran halten wir uns. Also Sie haben jeweils 30 Tage Zeit, um die Unterlagen einzureichen und dann gibt es Mahnfristen und dann erst beginnen die Verfahren zu laufen. Und so vergeht natürlich schnell die Zeit und ein paar Monate ziehen ins Land. Das ist halt so.
Nun ist aber Xamax kein Einzelfall. Es ist zwar der erste Club, dem man während der Saison die Lizenz entzogen hat, aber schon früher haben mehr oder weniger dubiose Investoren Clubs in den Ruin getrieben, Servette oder Sion, um zwei Beispiele zu nennen. Wie wollen Sie denn Figuren wie Tschagajew künftig fernhalten?
Das können wir nicht. Wir können nicht Figuren vom Sport und vom Fußball fernhalten, die wir nicht unbedingt wollen. Wissen Sie, es ist ja so, ich kann ja niemandem oder die Liga kann niemandem verbieten, Präsident eines Clubs zu werden.
Aber man könnte die finanzielle Situation eines neuen Besitzers unter die Lupe nehmen und das schon bevor er den Club übernimmt.
Nur wenn wir das wissen, dann können wir das. Wenn wir es nicht wissen, dann können wir es nicht, dann ist die Sache passiert, bevor wir einschreiten können. Aber jetzt ist es ja so, dass wir bei Änderungen, wesentlichen Änderungen bei der Besitzverhältnisse oder des Budgets einschreiten können.
Deutschland macht es uns vor, so könnte es ja eigentlich gehen. Vereine müssen vor Beginn der Saison beweisen, dass genug Geld da ist, Stichwort Bankgarantien. Das müsste doch in Ihrem Sinne sein, das wäre doch eine Möglichkeit.
Ja, wir haben ja ein ausgezeichnetes Lizenzierungsverfahren. Das hat uns ja in den letzten 10 Jahren dazu geführt, dass nichts passiert ist. Aber wenn Sie eben Machenschaften an den Tag legen, die am Rand der Legalität sind, dann ist es immer schwierig. Sie können auch die besten Reglemente und Gesetze und Statuten umgehen.
Heißt das auch, Sie gehen davon aus, dass Herr Tschagajew ein Einzelfall ist, ein krasser Einzelfall?
Also in meiner Zeit im Fußball ist das schon ein ziemlich krasser Fall, ein Einzelfall nicht. Wir hatten ja in Servette auch einen etwas verrückten Teilnehmer des Marktes. Aber in der Regel sind die Leute, die sich im Fußball engagieren und die sich in der Spitze des Fußball engagieren, seriöse Geschäftsleute.
Nun ist aber die Liga vielleicht auch mehr oder weniger anfällig, denn nicht nur in den Randregionen, wie zum Beispiel jetzt in Neuenburg, sondern auch in Zürich, kämpfen Clubs unter Geldknappheit. Das könnte ja auch eines der Probleme sein. So ist sie anfällig für Investoren, von denen man dann nicht so genau weiß, woher sie kommen und was sie wollen.
Ja, diese Feststellung ist richtig. Es ist wirklich so, dass es in der Schweiz aufgrund des beschränkten Marktes schwierig ist, einen Profifußballclub profitabel zu führen. Das ist einfach so, weil unser Gebiet zu klein ist und die Ansprüche der Öffentlichkeit und auch der Fans fast gleich hoch sind wie im benachbarten Ausland, wo doch zum Teil sehr, sehr viel mehr Mittel zum Einsatz gelangen.
Besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Das war Heinrich Schifferle, Präsident der Swiss Football League. Es wäre das größte Energieprojekt der USA, eine 2600 Kilometer lange Pipeline, durch die riesige Mengen Rohöl von Kanada bis zu den Raffinerien in Texas fließen sollen. Das Projekt ist umstritten. Anliegen des Umweltschutzes stehen der Schaffung hunderttausender neuer Jobs gegenüber. Nun hat Präsident Obama entschieden, die Pipeline soll vorerst nicht gebaut werden. Und das dürfte im Wahljahr noch für einigen Ärger sorgen. Aus Washington, Beat Soltermann.
Obamas Sprecher Jay Carney begründete den Entscheid mit juristischen Überlegungen. Bauen oder nicht bauen, Obama sei gezwungen worden, bis Ende Februar zu entscheiden.
In a purely Um politisch zu punkten, hätten die Republikaner diese Vorgabe in ein Gesetz eingefügt, das mit der Riesenpipeline gar nichts zu tun habe. Das stimmt. Doch es war auch der Versuch von Obamas Gegnern, ihrerseits einen Plan des Präsidenten zu durchkreuzen. Der wollte nämlich seinen Entscheid bis nach den Wahlen hinauszögern, um keine seiner Wählergruppen zu verärgern. Die Prüfung umweltschonender Pipeline-Alternativrouten hätten ebenfalls viel mehr Zeit gebraucht. Während Umweltschutzverbände jubeln, reagieren Erdölindustrie und viele republikanische Abgeordnete mit harschen Worten. Und für die Präsidentschaftskandidaten ist der Entscheid ein gefundenes Fressen. Die USA brauchten Arbeitsplätze, sagte zum Beispiel Newt Gingrich an einer Wahlveranstaltung. Vielleicht verstehe das die Obama-Regierung nach den Wahlen im November, wenn sie selber ohne Arbeit dastehen werde.
Will die Schweiz künftig mehr auf erneuerbare Energien setzen und einen Stromengpass verhindern, muss das Stromnetz dringend erneuert und ausgebaut werden. Doch bisher kommt der Ausbau nur im Schneckentempo voran und das ist problematisch. Was müsste sich ändern? Dazu der Bericht von Caroline Ahn.
Die Herkulesarbeit liegt bei Swissgrid, der nationalen Netzgesellschaft. Weiter wie bisher, das liege nicht mehr drin, sagt Swissgrid-Chef Pierre-Alain Graf.
Wir haben zum Teil Netzprojekte, die schon seit 15, 20 Jahren dauern. Und hier tut wirklich Handel Not.
Die teilweise jahrzehntelangen Verfahren um Hochspannungsleitungen sind der Knackpunkt. Einsprachen, Gerichtsentscheide bis zum Bundesgericht. Diese Verfahren müssen dringend gekürzt werden. Was in Holland, Dänemark oder Norwegen gelungen sei, müsse auch die Schweiz machen. Die Verfahren von 20 auf 5 Jahre kürzen. Zum Beispiel mit kürzeren Fristen. Heute hätten Behörden teilweise beliebig Zeit, eine Einsprache zu behandeln. Noch konkreter wird Carlo Schmid, Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ELCOM. Heute gäbe es in den Verfahren 4 Ebenen. Zuerst werde das Projekt aufgelegt, dann gäbe es ein Einspracheverfahren mit Einigungsverhandlungen, darüber entscheide das Bundesamt für Energie, erst anschließend kämen die Gerichte. Carlo Schmid möchte nun die ganze erste Ebene der Einigungsverhandlungen ersatzlos streichen.
Was man sparen würde, wäre diese Ehrenrunde, die heute niemand richtig ernst nimmt. Diese Verfahren dauern auch mehrere Monate und nützen in der Regel gar nichts.
Weil der Entscheid fast immer vor die Gerichte komme. Und diese Instanzen sollen auch bleiben. Das wäre ein Zeitgewinn ohne rechtsstaatliche Einbußen, ist Schmid überzeugt. Diese Einschätzung wird nicht überall geteilt. Diese erste Ebene des Verhandelns dürfe nicht gestrichen werden, sondern müsse im Gegenteil gestärkt werden, sagt die grüne Nationalrätin Franziska Teuscher.
Ich bin davon überzeugt, dass wenn man zu Beginn die betroffenen Bevölkerungen, die betroffenen Gemeinden mit einbezieht, auch bei Großprojekten, wenn man versucht, im Dialog miteinander eine Lösung zu finden, dann ist das zielführender, als wenn man sagt, auf der untersten Stufe wollen wir keine Mitsprache.
Bei einer Einigung könnten langfädige Gerichtsverfahren verhindert werden. Einverstanden wäre Teuscher hingegen damit, dass die Fristen in den Verfahren beschränkt würden, denn grundsätzlich seien auch die Grünen für schnellere Verfahren für neue Stromleitungen.
Film ab heisst es ab heute wieder in Solothurn. Die 47. Solothurner Filmtage beginnen. Neu stehen sie unter der Leitung einer jungen Frau. Die 34-jährige Seraina Rohrer ist Nachfolgerin von Ivo Kummer, der die Solothurner Filmtage 22 Jahre lang geprägt hat. Ist es nicht schwierig, in Kummers Fußstapfen zu treten? Das hat Eric Facon von Seraina Rohrer wissen wollen.
Unbedingt so. Ich habe mich sehr gefreut und freue mich jetzt, diese Filmtage leiten zu dürfen. Ich glaube, es ist wichtig, sich nicht zu fest von der Tradition erdrücken zu lassen, sondern wirklich mit Neugier zu verfolgen, was man denn hier Neues in der Schweizer Filmlandschaft sehen kann und darf.
Aber wenn man Solothurn anschaut, dann ist das von der Struktur her wie so eine Art Werkschau. Man guckt zurück auf das vergangene Jahr im Filmschaffen. Gibt es denn da noch Spielraum, um etwas Neues irgendwie zu entwerfen?
Auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass in Solothurn weiterhin Reprisen gezeigt werden von Filmen, die schon im Kino waren. Gleichzeitig wollen wir aber auch Premieren zeigen, neue Filme zeigen und damit wirklich die Diskussion anregen.
Und einer davon ist der neue Film von Xavier Koller, Eine Venig. Es geht um Dalabach Kari. Xavier Koller, Oscar-Preisträger und ein Schweizer Filmstoff, der gehört fast quasi wie natürlich an den Anfang eines solchen Festivals.
Auf jeden Fall, für mich ist es eine wunderbare Premiere und es ist natürlich auch eine große Ehre, dass Xavier Koller sich dafür entschieden hat, den Film in Solothurn zu präsentieren. Ich freue mich sehr darauf.
Wenn man jetzt die Absichtserklärungen liest, die Sie abgegeben haben, auch zum Teil in den Zeitungen, dann sieht man, dass eigentlich der Blick auch auf die Zukunft ausgerichtet werden soll. Wie tut man denn dies?
Einerseits versuchen wir, junge Talente wirklich auch denen einen Platz zu geben. Wir versuchen aber auch, dass diese jungen Talente mit renommierten Filmschaffenden in Kontakt treten können und sich Gedanken machen können, wie kann ich wirklich eine Karriere im Filmbusiness einschlagen. Andererseits versuchen wir aber wirklich, aktuelle Tendenzen auszugreifen, Filme dazu zu zeigen und gleichzeitig internationale Gäste dazu einzuladen, die aus dem Ausland dafür Experten sind.
Das heißt eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, dass aus Solothurn wieder wirklich eine Art Treffpunkt mit Diskussion, mit Austausch werden soll?
Ja, das liegt mir ganz fest am Herzen. In Solothurn soll nicht nur der Film im Zentrum stehen, sondern die Diskussion über Filme. Das ist mir ganz wichtig und da möchte ich wirklich auch einen Beitrag leisten.
Sagt Seraina Rohrer, die neue Leiterin der Solothurner Filmtage, hier in Heute Morgen. Redaktion Heute Früh, Matthias Kündig, am Mikrofon Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.